Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein herzliches Willkommen vom Ullstein Verlag. Oh, ich hoffe, ich sprühe Sie jetzt nicht zu sehr voll. Wir freuen uns sehr, dass Frank Richter heute hier ist. Frank Richter ist der frühere Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Dresden, jetzt Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche, ebenso in Dresden. Und an Ihrem tatsächlich reichhaltigen Auftreten hier, dass Sie uns alle so früh schon beehren zu dieser kurzen Lesung, das zeigt uns eigentlich, dass Sie alle genau wissen, wer Frank Richter ist. Es gibt ja Bücher, die entstehen, die gehen schneller und kommen schneller zusammen als eine Regierung in Deutschland. Mit dem Buch waren wir auf jeden Fall schnell. Im Oktober kam es wie durch Zauberhand zu uns zum Ullstein Verlag. Und wir hatten noch gar kein Manuskript. Und die Idee war nur, wenn wir dieses wunderbare Buch, diese Streitschrift zur richtigen Zeit bringen wollen, dann ist im Grunde genommen die Leipziger Buchmesse unser Heimspiel und für den Autor allemal. Jetzt sind wir hier mit einer Streitschrift zur Zeit und ich habe auch das Gefühl, es ist tatsächlich eine Punktlandung geworden. Ich bin Patricia Holland-Moritz vom Ullstein Verlag. Hier ist unser Autor Frank Richter. Und so Sie schon während unserer kurzen Lesung oder seiner kurzen Lesung aus dem Buch das Gespür haben, sofort eine Frage loswerden zu wollen. Wir haben technisch dafür gesorgt, dass Sie ein Mikro in die Hand kriegen und die auch unmittelbar stellen können, weil wir doch relativ wenig Zeit haben. Von daher übergebe ich das Wort an Frank Richter.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich bin tatsächlich bestens betreut vom Verlag. Das Buch Eine kleine Streitschrift ist, das sage ich ohne Koketterie, so in 5 Nächten entstanden. Einfach mal alles runtergeschrieben, was ich angesammelt hatte. Und ich mag gerne, wenn es Fragen gibt oder Anmerkungen gibt, Ihnen zuhören. Das wäre ja auch ganz furchtbar, wenn ich Ihnen nicht zuhören würde, denn das Buch heißt ja, hört endlich zu. Vorab will ich vielleicht eine kleine Passage lesen, wenn es recht ist. Es ist so ein Exkurs, der einerseits hinführt zum Thema des Buches, andererseits aber auch für sich genommen stehen könnte und der kurz genug ist, hier gelesen zu werden. Es war im Dezember 2015. Meine Frau und ich hatten uns nach den anstrengenden Monaten des Jahres zu einem Kurzurlaub aufgemacht. Unser Reiseziel war Wismar. Die Stadt gehört neben Stralsund und Greifswald gewiss zum sehenswertesten, das die Ostseeküste für architektonisch und historisch Interessierte zu bieten hat. In der Heiligen Geistkirche stieß ich zum ersten Mal auf eine Reproduktion der Stalingrad-Madonna. Eines Marienbildes, das der Lazarettmaler Kurt Räuber 1942 in Stalingrad malte und das während der Kesselschlacht mit einem der letzten Transportflugzeuge ausgeflogen wurde und so nach Deutschland gelangte. Ich wüsste nicht, wann ich jemals zuvor oder jemals danach einer Antikriegsdarstellung begegnet wäre, welche eine zarte Innerlichkeit einerseits und eine expressive Protestaktion gegen den Krieg andererseits so authentisch in sich vereinigt hätte wie diese Stalingrad-Madonna. Meine Frau und ich nahmen uns Zeit für einen Abstecher nach Lübeck. Auf der Landstraße gen Westen, ganz in der Nähe von Grevesmühlen, sahen wir ein Straßenschild, das in Richtung Jamel wies. Der Ortsname löste in mir die unbehagliche Erinnerung an eine Diskussion über rechtsfreie Räume und über die sogenannten national befreiten Zonen in Deutschland aus. Zunächst war es die reine Neugier, die uns dazu brachte, rechts abzubiegen. Wenig später kam das gezielte politische Interesse dazu. Wir fuhren 15 Kilometer, bis wir in das Sackgassendorf kamen. Uns wurde klar, hier gibt es nur eine Straße hinein und hinaus. Ein und dieselbe, eine unbefestigte und der Nässe wegen verschlammte Straße. Es regnete in Strömen. Bereits in der Bereits der in Handarbeit entstandene Wegweiser am Ortseingang sprach eine deutliche Sprache. Die folgenden Orts- und Entfernungsangaben waren zu lesen. Braunau, 855 Kilometer. Wien, Ostmark, 908 Kilometer. Breslau, 570 Kilometer. Paris, 1547 Kilometer. Die rotbraun unterlegte Malerei an der Fassade eines niedrigen Gebäudes informierte über die politische Verfassung von Jamel. Zitat: Dorfgemeinschaft Jamel, frei, sozial und national. Zitat Ende. Ihre graffitiartige Darstellung illustrierte die Aussage. Sie zeigte eine fünfköpfige Familie in harmonischer Eintracht. Die Frau trug ein im Nacken geknotetes Kopftuch. Der Mann erinnerte auf eklatante Weise an einen sich auf Heimaturlaub befindlichen Wehrmachtssoldaten. Der Haarschnitt des Jungen war kurz und streng gescheitelt. Das Mädchen trug ein Kopftuch wie die Mutter. Diese wiegte ein neugeborenes Kind im Arm. Unterwegs war mir der Name eines Hamburger Ehepaares eingefallen, von dem ich gehört hatte, dass es mehr oder weniger ahnungslos nach Jamel gezogen war, allein und isoliert im sogenannten Nazidorf ausharrte und auf dessen Scheune im August 2015 ein Brandanschlag verübt worden war. Birgit und Horst Lohmeier. Meine Frau und ich nahmen uns vor, im Dorf nach diesem Ehepaar zu fragen und, wenn man uns keine Auskunft geben würde, nach ihm zu suchen. Uns interessierten die Ansichten der Lohmeyers und ihr Leben hier in dieser Gegend. Noch stärker als dieses Interesse jedoch war der Wunsch, die beiden kennenzulernen und ihnen unsere Anerkennung auszusprechen. Als wir mit unserem Auto auf der unbefestigten Straße in einen Kreisverkehr am Ende des Dorfes angekommen waren,
ist ein fremder Sender drin.
Als wir angekommen waren, stieg ich aus und schaute nach den Namensschildern der Häuser. Den Namen Lohmeier konnte ich nicht finden. Menschen waren nicht zu sehen. In fast jedem Vorgarten bellte ein Schäferhund. Ansonsten war es still. Grau, nass und still. Sollten wir aufgeben zu suchen? Meine Frau, die im Auto sitzen geblieben war, schlug vor, in eine Nebenstraße zu fahren, die sich außerhalb des Dorfkernes entdeckt hatte, um dort zu suchen. In diesem Moment öffnete sich eine Tür. Ein untersetzter, glatzköpfiger Mitdreißiger trat aus dem Haus und fragte mich, was ich hier wolle. Ich sagte ihm, dass wir nach den Lohmeyers suchten und nicht wüssten, wo diese wohnten. Er verwies mich auf eine Nebenstraße und ging zurück ins Haus. Ob es Sven Krüger war, mit dem sich dieser kurze Wortwechsel ergeben hatte? Sven Krüger gilt als einer der bekanntesten und berüchtigsten Rechtsextremisten Deutschlands. Er betreibt das Abrissunternehmen Abbruch, Abrissunternehmen Krüger, Demontagen, Schrott. In der Mitte des Firmenlogos prangt ein großer, kräftiger Mann, der mit einem Vorschlaghammer einen Davidstern zertrümmert. Viele Wochen nach unserem Besuch in Jamel gelang es mir, den zuständigen Polizeidirektor Dr. Michael Peters ans Telefon zu bekommen und ihn zur Situation in Jamel zu befragen. Einige Monate später erlebte ich ihn bei einer Diskussionsveranstaltung in Dresden. Michael Peters berichtete detailliert, nachvollziehbar und glaubwürdig, wie der sukzessive und scheinbar unaufhaltsam fortschreitende Rückzug nahezu aller Institutionen, Schule, Verwaltung, Polizei, ÖPNV und so weiter, aus den dünn besiedelten Flächen des Landes, so sein Zitat, Staats- und demokratiefreie Räume hinterlassen hat. Er verwies auf die Unachtsamkeit kommunaler Behörden. Diese hatten nicht erkannt, dass der systematische An- und Verkauf und die Verpachtung von Grundstücken durch bekennende Rechtsextremisten in abgelegenen Gebieten mit dem Ziel erfolgt waren, eine weltanschaulich homogen geprägte und hermetisch abgeschlossene Zone zu schaffen. Michael Peters verwies außerdem darauf, dass die Behörden selbst dann, als sie dies erkannt hatten, nicht über ausreichende rechtliche Mittel verfügten, diese Käufe und Verpachtungen zu verhindern. Der Polizeidirektor machte an konkreten Beispielen klar, wie ein der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichteter Beamter einerseits die Grundrechte jedes Bürgers und Rechtsextremisten bleiben Grundrechtsträger, die Grundrechte jedes Bürgers beachten und verteidigen und andererseits eine klare, widerständige Haltung denen gegenüber zeigen kann, die eben diese Ordnung mit den Instrumenten dieser Ordnung abzuschaffen versuchen. Unserem Land sind von Herzen mehr Polizisten und Beamte vom Schlag eines Michael Peters zu wünschen. Aber zurück nach Jamel. Nach einigem Suchen fanden meine Frau und ich das Haus des Ehepaars Lohmeier. Wir klingelten. Birgit Lohmeier öffnete uns und wir konnten ein paar Minuten mit ihr sprechen. Sie bestätigte unumwunden das, was ich gelesen hatte und was wir vor Ort sahen und empfanden. Das Dorf Jamel ist bewohnt von Menschen, die man wohl nahezu vollzählig als völkisch denkende Neonazis bezeichnen kann. Das Ehepaar Lohmeier lebt isoliert und wird von den direkten Nachbarn, die sich ihnen gegenüber als unpolitisch und neutral bezeichnen, abschätzig behandelt und nach Möglichkeit gemieden. Birgit Lohmeier erzählte, dass es im Dorf vergleichsweise viele Kinder gäbe. Sie gehen außerhalb zur Schule, nach Unterrichtsschluss fahren sie sofort nach Hause und halten sich von da an ausschließlich unter ihresgleichen auf. Den Kontakt zu Lohmeiers haben die Eltern ihren Kindern untersagt. Im August 2015 brannte die unmittelbar neben dem Wohnhaus des Ehepaars stehende Scheune nieder. Nach polizeilichen Angaben wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Die Ermittler fanden Spuren von Brandbeschleunigern. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt. Meine Frau und ich fragen uns nach dem Besuch bis heute, was das Ehepaar Lohmeier eigentlich noch in Jamel hält. Die öffentliche und politische unterstützende Solidarisierung ist ihnen zum Glück sicher. Zum Beispiel im Rahmen des Festivals Jamel rockt den Förster. Doch im täglichen Leben in Jamel fühlt sich diese Unterstützung schon anders an. Erst recht, wenn sich die Nacht über das abgelegene Dorf senkt und der letzte aus der Ferne angereiste Sympathisant der Lohmeiers wieder abgereist ist. Bis dahin diese kleine ausschnitthafte Lesung aus meinem kleinen Büchlein.
Vielen Dank. Nun handelt es sich bei dieser Streitschrift ja nicht nur um eine, nur in Anführungsstrichen immer gesehen, um eine Analyse unserer gegenwärtigen Situation in Deutschland, in der uns ja scheinbar die Kommunikation gerade mit Wählern einer AfD, mit Demonstranten einer Pegida-Demonstration abhanden kommt, sondern in der Streitschrift schildern Sie die Realität rechtsfreier Räume, von der wir einfach reden müssen. Es gibt mittlerweile diese Realität hier inmitten von Deutschland. Aber Sie gehen auch mit einer sehr, sehr scharfen Analyse mal ran, dass man nicht von vornherein das Gefühl hat, wir dürfen jetzt über Sachsen reden, wie wir wollen, sondern ich fände es auch wunderbar, wenn Sie mal ganz kurz darauf eingehen, was Ihr Gefühl ist, wie es eigentlich dazu kam, dass wir heute das sogenannte braune Sachsen haben.
Ja, nun bin ich ein Sachse und mit dem Begriff braunes Sachsen mag ich nicht so recht weiter diskutieren wollen, aber Sie haben recht. Es bestreitet mittlerweile auch niemand mehr. Wir haben in Sachsen im Vergleich der Länder der Bundesrepublik, so sagen die Experten, die höchste rechtsextremistische Belastungsquote. Es gibt einige Indikatoren, die man dafür ins Feld führen kann. Das ist natürlich Wahlverhalten. Das sind aber auch die freien Kameradschaften. Das ist eine gewisse Musikszene. Das sind eine ganze Reihe von Dingen, die wir schon seit Jahren feststellen. Ich bin 2009 aus Hessen nach Sachsen zurückgekehrt. Da gab es eine Landtagswahl in Sachsen. Da bekam die NPD 5,2% der Wählerstimmen und zog zum zweiten Mal in den Sächsischen Landtag ein. Die genauere Betrachtung ergab, dass sie bei den Erstwählern 2009 die NPD 19% der Stimmen bekam. Und das insbesondere im ländlichen Raum, insbesondere auch unter Männern, das muss man ehrlicherweise so hinzufügen. Das heißt, wir haben eine Entwicklung seit vielen Jahren subkutan angewachsen, mit Ansage, meine Damen und Herren. Und alle Versuche, die Dramatik auch ein wenig zu antizipieren, sind aus meiner Sicht jedenfalls nie so relevant durchgeführt worden, wie sie hätten durchgeführt werden müssen. Nun ist das jetzt nicht so hilfreich, immer nur auf die Vergangenheit zu blicken oder gar Schuldzuweisungen vorzunehmen. Das ist gar nicht meine Absicht. Aber ein wenig alarmistisch mit Ausrufezeichen zu sagen, hier ist elementar Demokratisches in Gefahr. Wenn die Gesellschaft im Ganzen das jetzt nicht wahrnimmt, wenn sie nicht aktiv wird, mache ich mir riesengroße Sorgen. Und wissen Sie, ein letzter Satz. In unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung, der besten Ordnung, die Deutschland je hatte, da gibt es gar keinen Zweifel dran, ist jede Person im Blick auf ihre Funktion austauschbar. Jede Person wäre morgen im Blick auf ihre Funktion austauschbar. Nur ein einziger ist nicht austauschbar. Und das ist der Bürger. Auf dem ruht das nämlich alles. Und wenn der sich nicht als Citoyen versteht, sondern vielleicht als Untertan missversteht, wenn der das Gemeinwohl nicht auch als seine eigene Sache betrachtet, und Sie merken aus meiner Tonlage, dass ich da einiges Kritisches auch für Sachsen unterstellen möchte, dann ist das Problem wirklich ein äußerst großes Problem. Sind wir Untertanen, die auf die da oben hoffen oder auf die da schimpfen, je nachdem wie es kommt, oder sind wir Bürger, die das Gemeinwohl in ihre eigenen Hände nehmen, das was momentan in Gefahr ist?
Gibt es unter Ihnen jemanden, der eine Frage an Herrn Richter direkt hat, nach dem Szenenapplaus?
Warum ist das so? Warum? Warte. Wir haben doch alles
aufgesucht. Sie sagen es richtig,
warum
wir haben...
Warum ist es so?
Ich empfehle die Lektüre meines Buches. Das ich kann ja jetzt nur ein wenig andeuten. Ich spitze zu, in der Kürze der Zeit, dieses Land ist äußerlich demokratisiert. Es ist äußerlich auch wunderbar aufgebaut. Hier kann man durch alle Städte gehen und freut sich dran. Es ist innerlich noch nicht demokratisiert. Es gibt Aneignungs- und Akzeptanzdefizite dieser guten Ordnung gegenüber. Das hat viele Ursachen. Diese Ursachen, wenn ich sie kurz benennen kann, entschuldigen nichts, damit ich nicht falsch verstanden werde, aber sie erklären einiges. Diese schwere gesellschaftliche, politische, kulturelle Transformation, die der Osten nun mal in den vergangenen 27 Jahren durchgemacht hat. Mit erheblichen Verwerfungen und Enttäuschungen, auch Illusionen, die absterben mussten. Die Überschichtung der ostdeutschen Gesellschaft. 70-80% der Funktionseliten in den wichtigsten Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Justiz, Verwaltung sind Menschen, die aus Westdeutschland hier in den Osten gekommen sind. Dass Sie mich bitte nicht falsch verstehen, das sind fast alles tolle Westdeutsche. Man darf dieses Thema nicht moralisieren und auch nicht personalisieren, aber als Sachverhalt zur Kenntnis nehmen, dass natürlich viele Ostdeutsche, die sagen, diese Ordnung mag ja toll sein, manchmal reden uns ja die Politiker auch ein, das sei die beste aller Welten. Ja, so toll wie sie ist, aber die Träger dieser Ordnung kommen von woanders her. Das ist auch ein Momentum. Und die Probleme, die wir hier im Osten haben, wenn Sie die einzeln betrachten, kommen Sie zu der Erkenntnis, ja, die gibt es doch anderswo auf der Welt auch. Richtig. Hier im Osten macht es die Summe. Additiv. Die Fülle der Probleme, die sich übereinander lagern, die auch mit Digitalisierung und Globalisierung zu tun haben, wenn ich das mal so banal sagen darf, platt sagen darf, die es überall auf der Welt gibt, die kommen hier im Osten natürlich noch dazu. Und insofern hat sich ein Problemstau ergeben, der jetzt deutlich wird. Letzter Gedanke. Mit optimistischem Ausblick. Der Osten Deutschlands, die DDR, hat nicht das erlebt, was der Westen mit den 68ern erlebt hat. Die 68er in Gänze kann ich nicht beurteilen, aber sie haben die westdeutsche Gesellschaft durcheinander gerüttelt. Sie haben nochmal ganz grundsätzliche Fragen gestellt nach Personal, nach Ordnung, nach Geschichte, nach Autorität. Das hat der Osten so nicht erlebt. Frappierend ist die Frist. Die 68er waren ungefähr eine Generation nach der Begründung der Bundesrepublik. Was wir jetzt hier insbesondere im Osten erleben, ist auch 25 Jahre eine Generation nach der Wiedervereinigung. Als ob es so einen zeitlichen Abstand geben müsste, nachdem alles äußerlich perfekt aufgebaut ist, innerliche Defizite nach oben kommen und viele Menschen sagen, wir sind nicht mitgekommen. Jetzt stellen wir nochmal ganz, ganz grundsätzliche Fragen. Und wenn wir da jetzt offen diskutieren, nichts bagatellisieren und nichts unterdrücken, wenn wir das jetzt offen erstreiten, dann lernen wir. Dann lernen wir. Die Krise ist immer eine Lernsituation. Dann lernen wir auch als vielleicht ein wenig Nachhilfebedürftige, dass die offene demokratische Gesellschaft problemlösungskompetent ist, dass sie eine starke Ordnung ist. Wir müssen es nur streiten. Wir müssen zuhören und streiten, sonst natürlich nicht.
Es gibt die Möglichkeit einer allerletzten Frage, wenn wir uns kurz fassen. Ansonsten können Sie auch den Autor danach am Büchertisch antreffen. Er signiert Ihnen auch sehr gerne die Bücher. Und ich sage jetzt einfach mal, Herr Richter, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.